Wir kommen heute zur letzten Predigt in der Predigtreihe über den kurzen Judasbrief. Ist ja mit dem Philemonbrief der kürzeste Brief im ganzen Neuen Testament, den wir jetzt die letzten Male, wenn ich dran war, mit Predigen durchgemacht haben. Wenn wir uns die ganze Bibel anschauen, dann finden wir ja verschiedene Themen, verschiedene Lehren von dem, wie Gott uns erlöst hat. Und all diese Heilslehren, die sind wichtig. Ja, deswegen hat sie Gott uns in der Bibel aufschreiben lassen. Die sind kostbar, die sind absolut notwendig. Und an der heutigen Stelle in Judas 24 und Judas 25 haben wir eine sehr herrliche Stelle von diesen Heilslehren beschrieben. Und zwar geht es um unsere ewige Heilsgewissheit. Ja, das wird hier beschrieben, ein Kind Gottes, wer durch Jesus Christus zu Gott gehört, der ist ewig sicher in Jesu Armen. Ewig sicher, der kann dann nicht mehr verloren gehen und das Heil nicht mehr verlieren. Weil es die letzte Predigt ist, will ich uns nochmal den kompletten Judasbrief vorlesen, dass wir auch nochmal den Zusammenhang verstehen, indem er das Ganze hier schreibt. Ja, der Judas, der ja eigentlich, ich sag mal, so einen schönen, erbaulichen Brief den Leuten damals schreiben wollte, vor knapp 2000 Jahren, was sie wirklich in Christus alles haben und dann aber gemerkt hat, Mensch, ich muss die Leute warnen. Ich muss die warnen, weil hier kommen Leute, die erzählen was anderes. Und deswegen hat er ja vielleicht auch einen schwer verdaulichen Brief geschrieben, aber jetzt zum Schluss kriegt er da quasi nochmal die Kurve hin zu diesem Herrlichen, wo er eigentlich drüber schreiben wollte. Ich lese uns nochmal den kompletten Judasbrief vor. Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, schreibt den Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und für Jesus Christus bewahrt sind. Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch immer reichlicher zuteil. Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, da war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Ich will euch aber, obwohl ihr dies alles schon wisst, erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum zweiten Mal die vertilgte, die nicht geglaubt haben. Und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt. Wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, hat er als ein Beispiel vorliegen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Ebenso aber beflecken auch diese als Träumende das Fleisch. Die Herrschaft aber verachten sie, Herrlichkeiten aber lästern sie. Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Moses hatte, ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Diese aber lästern alles, was sie nicht kennen, alles, was sie aber von Natur aus wie die unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben sie sich. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich für Lohn dem Irrtum Biliams völlig hingegeben und in dem Widerspruch Korachs sind sie umgekommen. Diese sind Flecken bei euren Liebesmahlen, indem sie es sich ohne Furcht mit euch gut gehen lassen und sich selbst weiden. Wolken ohne Wasser, von Winden fortgetrieben, spätherbstliche Bäume, fruchtleer, zweimal erstorben, entwurzelt, wilde Meereswogen, die ihre eigenen Schändlichkeiten ausschäumen, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist, Es hat aber auch Henoch, der siebente von Adam an, von ihnen geweissagt und gesagt: Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Myriaden, Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen zu überführen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Diese sind Murrende, die mit dem Schicksal hadern und nach ihren eigenen Begierden wandeln. Und ihr Mund redet stolze Worte und sie bewundern Personen um des Vorteils willen. Ihr aber, Geliebte, gedenkt der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte, denn sie sagten euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren gottlosen Begierden wandeln. Diese sind es, die Trennungen verursachen, irdisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht haben. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Und der einen, die zweifeln, erbarmt euch, rettet sie, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Der anderen aber erbarmt euch mit Furcht, indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Gewand hast. Und jetzt unser heutiger Predigtext. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Retter durch Jesus Christus, unserem Herrn, ihm sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ich bete nochmal. Vater, ich bitte dich jetzt, dass wir dieses Wort verstehen dürfen, dass du uns hast aufschreiben lassen, dass du durch deinen Geist zu uns redest und dass du zu jedem Einzelnen sprichst und ja, ihm die Herrlichkeit von dir zeigst. Oder auch zum ersten Mal überführst. Herr, schenkt es. Danke dir. Amen. Diese letzten zwei Verse aus dem Judasbrief für uns überschrieben, oder für mich, Soli Deo Gloria, für seine ewige Bewahrung. Und erkläre auch gleich noch, was das heißt. Soli Deo Gloria, für seine ewige Bewahrung. Es geht zuerst in Vers 24 um die Heilsgewissheit und dann in Vers 25, dass Gott alle Ehre bekommt. Weil das sind diese zwei großen theologischen Wahrheiten, die diese letzten Verse für uns parat haben, nämlich zum ersten Mal diese Heilsgewissheit. Ja, man nennt es manchmal auch das Ausharren der Heiligen. Also es bedeutet, ein wirklich Gläubiger, der durch Jesus Christus von seiner Schuld befreit wurde, der Frieden mit Gott hat, der ein Kind Gottes ist, der wird bis ans Ende auch an Christus glauben, der wird ausharren, der wird da dranbleiben, der wird nicht abweichen. Nicht, weil er so toll ist, sondern weil Gott ihn bewahrt. Oder selbst wenn er mal weggeht von Gott, weil Gott ihn zurückführt. Weil es Gott ist, der das Ganze tut. Und die zweite große Wahrheit, die uns dann hier gesagt wird, ist, dass deswegen, aus dem Grund, Gott alle Ehre und aller Ruhm zukommen soll. Ja, und das ist, bedeutet Soli Deo Gloria. Das Lateinisch bedeutet allein Gott die Ehre. Er soll für alles die Ehre bekommen, dass wir ihn dafür loben, was er Herrliches tut. Fangen wir mit dem ersten an, in Vers 24, mit der Heilsgewissheit. Es heißt, dem aber, also Gott, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, also diesem Gott, dem soll dann die Ehre sein. Die Aussage, die eigentlich in diesen zwei Versen jetzt steht, ja, so ohne alle Nebensätze, ist eigentlich nur, dem alleinigen Gott sei Herrlichkeit. Ja, das ist, was eigentlich die Vers 24 und 25 so der Hauptsatz ist, dem alleinigen Gott sei Herrlichkeit. Nach so, ja, seiner düsteren Warnung eigentlich vor den ganzen falschen Leuten, die zwar irgendwie religiös sind und irgendwie doch auch von Jesus Christus reden, aber was völlig Falsches. Ja, über diese düstere Warnung endet der Judas jetzt mit einem Lobpreis auf Gott, ja, mit einer sogenannten Doxologie. Warum tut er das? Warum endet er so? Wir haben es jetzt gerade nochmal durchgelesen, den ganzen Judasbrief. Dieser ganze Brief wirft ja die Frage auf, wer kann diese ganze Verführung des Teufels überstehen? Ja, wenn so viel Falsches auf uns einströmt, so viel eigentlich uns von Gott wegbringen will, wer kann dem Ganzen widerstehen? Können wir uns selber davor bewahren? Nee, niemals. Wir schaffen das nicht. Wir sind nicht die Tollen, die das können. Ja, schaut euch mal nur an, wie es bei Adam und Eva war. Die waren noch nicht mal in diesem sündigen, schlechten Zustand wie wir. Und selbst die haben es nicht geschafft. Wie viel weniger wir. Ja, du wirst es niemals schaffen, dich davor zu bewahren und eigentlich diese Warnung aus deiner eigenen Kraft, die hier steht, ernst zu nehmen. Aber müssen wir jetzt irgendwie Angst haben und irgendwie in Panik verfallen und Hilfe, wir haben hier eine Warnung? Nein. Warum? Was ist die Aussage jetzt in den letzten Versen hier? Gott kann bewahren und Gott bewahrt seine Kinder. Das ist dieses große Ende, das dann hier kommt, wofür Gott dann auch wieder gelobt wird. Und letztlich zieht sich das schon durch den ganzen Brief durch. Schaut mal, Vers 1 hieß es, dass der Judas den Berufenen schreibt, die in Gott, dem Vater, geliebt und für Jesus Christus bewahrt sind. So hat er schon angefangen. In Christus sind wir Bewahrte, müssen also keine Angst haben. Und trotzdem aber sollen wir wachsam sein. Denn schaut mal, in Vers 6a heißt es ja, oder warnt er, oder gibt dieses Beispiel der Engel, dass Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt haben, ja, also dass es wirklich auch solche gibt, die einfach das nicht bewahren, was Gott ihnen gegeben hat. Und warnt hier. Warum? Was ist die Folge davon? Die haben das nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen. Die hat Gott zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt. Oder in Vers 13 sagt er dann, dass diese Leute, die sind wie so Irrsterne, die irgendwo durchs Weltall irren, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Ja, weil Leute auch nicht ihren Bereich bewahrt haben und darüber hinausgegangen sind, was Gott ihnen gegeben hat. Deswegen verwahrt und bewahrt er sie für das Gericht auf. Von dem her ist es eine ernste Sache mit dem Bewahren, mit dem, was Gott uns gegeben hat. Aber jetzt steht in dem Schlusssatz hier, Gott vermag zu bewahren. Er hat die Macht dazu. Er kann das. Und somit schreibt der Judas uns jetzt doch noch von dieser Freudenbotschaft, die er eigentlich so ursprünglich wollte, wenn wir ja in Vers 3 gesehen oder schon gelesen haben. Jetzt, wie bewahrt Gott? Wie macht er das? Macht Gott einfach nur Schnips und uns kann nie irgendwas passieren? Und wir gehen locker flockig durch das Leben? Nee. Das ist einmal nicht, was die Bibel sagt und zum anderen Mal auch nicht, was wir so in der Realität sehen. Aber er gibt uns ein paar Beispiele, wie er zum Beispiel bewahrt. Und zwar lesen wir zum Beispiel in Vers 21, erhaltet euch in der Liebe Gottes. Das ist fast das gleiche Wort hier. Also zumindest von der griechischen Übersetzung her, vom gleichen Wort her abgeleitet. Ja, erhaltet euch oder bewahrt euch in der Liebe Gottes. Er ruft uns quasi dazu auf. Gott nimmt uns mit hinein. Er ist letztlich der bewahrt, aber nimmt uns dabei nicht aus der Verantwortung, sondern nimmt uns mit hinein. Oder dann in Vers 23 lesen wir von den Leuten, die man, ja, von zweifelnden Leuten auch, von Leuten, die da auf Abwege geraten sind davon. Und wo dann die Gemeinde auffordert, Leute, helft denen, reißt sie aus dem Feuer. Helft hier mit als Gemeinde. Auch so bewahrt Gott, indem er Glaubensgeschwister aus der Gemeinde gebraucht, um zu bewahren, die anderen, dass sie nicht fallen. Aber immer ist Gott der Handelnde. Er ist es, der das Ganze macht. Er ist der Bewahrende, der genauso aber auch uns dazu gebraucht, um das Ganze zu machen. Gott, er bewahrt also vor dem Abfall durch ihr Lehren, sodass wir eben nicht fallen oder nicht straucheln, wie es ja hier dann in unserem Text auch heißt. Ja, wir haben gesehen, hier gibt es ja drei Gruppen in den zwei Versen vorher, die wirklich am Fallen oder am Straucheln sind, die man dann auch herausreißen soll, denen man helfen soll. Es gibt also Kinder Gottes, die auch straucheln können. Und auch die bewahrt Gott. Auch da macht er alles, was nötig ist. Aber was heißt denn in unserem Text jetzt heute? Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren vermag. Auch dazu ist Gott fähig, dass wir überhaupt nicht erst in Straucheln kommen müssen. Dass wir ohne zu straucheln hin in seine Herrlichkeit kommen können. Dass er uns auch so durchbringt. Ja, er wird uns definitiv bewahren und ans Ziel bringen. Manche, die straucheln dabei, aber stehen wieder auf. Aber Gott ist fähig, uns auch ohne Straucheln durchzubringen. Das ist wirklich seine Macht. Er kann das. Schlag mal mit mir hier zu Psalm 121 auf. 121, die ersten drei Verse, heißt es: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und jetzt: Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Wenn du deine Hilfe auf den Herrn setzt, dann wird er dich nicht wanken lassen. Warum? Er schläft nicht, heißt es hier, gell? Er schläft und schlummert nicht. Gott ist keiner, der Schlaf braucht, der müde werden würde. Einer, der immer da ist und aufpasst. Einer, der alles mitbekommt. Und es wird dann nicht zum Fall sein, zumindest nicht zum endgültigen Fall, bei den Kindern Gottes. Und selbst wenn schlimmere Dinge in unserem Leben passieren, es wird bei Kindern Gottes nicht dazu führen, dass sie für immer fallen und von Gott weggehen. Nee, Gott ist einer, der uns auf guten Wegen führt. Wir haben gelesen bei den Irrlehrern, die haben sich selber vom guten Weg abgebracht, sind schlechte Wege gegangen. Und dann kann es auch sein, dass Gott sie weiter schlechte Wege dann führt. Aber seine Kinder führt er gute Wege, wo sie nicht stolpern werden. In 1. Korinther 1, Vers 8 heißt es von Jesus Christus, der euch auch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Ja, er wird uns festigen bis ans Ende. Festigen, dass wir nicht straucheln, und zwar bis ins Ende, dass wir wirklich untadelig dann kommen, wenn wir mal vor Gott erscheinen. So bewahrt Gott. Und dann heißt es weiter, dem aber da ich ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos hinzustellen vermag. Ja, tadellos vor seine Herrlichkeit. Das haben wir gerade hier im ersten Korintherbrief auch gelesen, ja, dass wir tadellos oder untadelig sein werden, wenn er wiederkommt, um uns zu holen. Ja, es ist nämlich nicht so, dass Gott uns einfach nur irgendwohin halt durchbringt, sodass wir da irgendwie halt gerade so dann da stehen können. Hauptsache, wir haben es irgendwie geschafft. Nee, er bringt uns nicht nur irgendwohin, sondern hier heißt, er bringt uns in die Herrlichkeit. Und wir werden dort selbst herrlich sein. Nämlich so herrlich, dass wir nicht getadelt werden können. Was stellt euch mal vor, wenn an euch niemand irgendwas zu tadeln findet, dann müsst ihr wirklich herrlich sein, oder? Also wenn weder euer Chef, noch euer Ehepartner, noch euer Nachbar, noch eure Kinder, noch sonst irgendjemand, eure Kollegen, eure Nachbarn, irgendwas an euch findet, um euch ein bisschen tadeln zu können, das wäre wirklich was Neues, oder? Dann müsstet ihr wirklich herrlich sein. Weil irgendwas finden doch andere immer an uns oder wir an anderen. Aber wenn man nicht mehr getadelt werden kann, wenn nichts da ist, wo man sagen könnte, das hätte es aber schon besser machen können, dann ist wirklich der Zustand, dass wir selber herrlich sind. Und stell dir das mal vor, tadellos. Ja? Und jetzt haben wir jetzt gerade über Menschen, über unsere Angehörigen oder so, wo man vielleicht auch manches noch verbergen kann. Aber tadellos vor Gott? Ja, wir als Sünder, der nichts Gutes tut, total verdorben, böse ist, ja, der nichts Positives vor Gott vorzuweisen hat, nichts nutze, wir sollen mal tadellos vor Gott stehen können? Ja, perfekt vor ihm? Ja, Gott kann das. Gott kann es machen, dass wir tadellos vor ihm stehen können. Das kann er. Er ist dazu in der Lage, er hat die Vollmacht dazu. In meinem Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 22, heißt es dazu, dass er uns nun versöhnt hat in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Warum? Um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Ja, dieses untadelig, tadellos, definiert, wird hier im Kolosserbrief noch weiter definiert als heilig, als unsträflich. So perfekt, dass der heilige Gott nichts mehr an uns finden kann, wofür wir eine Strafe bekommen könnten. Dass der Gott, der alles sieht, der selbst deine Gedanken kennt, dass der nichts finden würde, was irgendwie falsch wäre an dir. Das kann Gott. So sind wir von uns aus nicht. Aber so sind wir in Jesus Christus. Und so wird er uns machen, wenn wir vor ihm stehen. Völlig heilig. Bei den eigenen Kindern, da fällt uns ja, oder den eigenen Angehörigen, da fällt uns immer irgendwas auf, was man tadeln könnte. Wir machen es vielleicht nicht immer, aber uns wird immer was auffallen oder denen bei uns. Aber Gott wird mal nichts finden. Gott, der viel mehr sieht als unsere Angehörigen, wird mal nichts an uns finden, weil Jesus Christus alles beseitigt hat und weil er alles vergeben hat. Das hast du, wenn du Jesus Christus hast, durch seinen Tod am Kreuz als ein unverdientes Geschenk, hast du das in ihm. Und dann schau mal, was will er dir noch mehr schenken? Ja, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag. Ja, er will uns vor seine Herrlichkeit stellen. Er will uns seine Herrlichkeit zeigen. Gott will uns Menschen zeigen, wie herrlich er ist. Wenn Menschen das immer machen, anderen so zeigen, wie toll sie sind, dann nennen wir die Machos oder Angeber, finden es nicht immer ganz so toll, außer wenn wir es vielleicht selber machen. Aber bei Gott ist das was anderes. Ja, da ist es nicht dieses, okay, was ist das schon wieder von Macho? Ja, weil bei dem Macho steckt ja meistens nicht so wirklich viel dahinter. Selbst wenn es die größten Muskelpakete oder irgendwas sind, kommt eine kleine Krankheit, dann liegen die genauso mit 40 Fieber im Bett, wie jeder andere auch. Ja, da steckt nicht viel dahinter. Aber bei Gott ist es was anderes. Da steckt wirklich was dahinter. Ja, Gott wird nicht krank, Gott wird nicht müde. Gott ist immer herrlich. Und für uns Menschen ist es doch dann das Beste, das Herrlichste sehen zu dürfen, oder? Ja, wenn wir sonst irgendwas Herrliches sehen, egal, sei das ein Sonnenuntergang oder sei das, keine Ahnung, ein herrlich funkelnder Diamant oder egal was, irgendwas anderes Schönes, dann freuen wir uns. Schönheit bringt Freude in uns auf. Aber das sind alles Dinge, die vergehen. Wenn wir das Schönste, das Herrlichste sehen können, ist doch das das Beste für uns. Und das will Gott für uns machen. Er will uns das Herrlichste zeigen, was es überhaupt gibt. Und das ist er. Er, der niemals vergeht. Ja, eine Schönheit, die nie aufhört. Wo wir, ich sag mal, nicht nur äußerlich was Schönes sehen, sondern wo wir auch innerlich so viel Schönes, nur Schönes sehen, wo wir Gnade sehen, wo wir eine vollkommene Gerechtigkeit sehen, wo wir eine Liebe sehen, wo wir Demut, Sanftmut sehen, wo wir all die herrlichen Dinge sehen, die Gott eben ausmachen. Und das dürfen wir sehen. Und das ist das Beste für uns. Deswegen ist das das größte Geschenk, wenn Gott sich selbst uns schenkt, wenn er uns seine Herrlichkeit zeigen will. Und das tut er schon jetzt. Aber noch viel mehr dann in der Ewigkeit, wenn wir bei ihm sind, wenn wir das auch viel mehr ertragen können. Ja, jetzt, wenn er uns jetzt schon ein bisschen von seiner Herrlichkeit zeigt, dann begreifen wir das oft gar nicht so richtig. Jetzt, solange wir noch hier sind, solange uns noch so viele andere Dinge beschäftigen. Aber wenn wir mal ganz vor seiner Herrlichkeit stehen, in der Ewigkeit, und es viel mehr auch begreifen und ertragen können, dann wird es noch viel herrlicher sein. In Epheser 2, Vers 7 heißt es, dass das die Ewigkeit ausmacht. Da wird uns das ewige Leben beschrieben und es wird gesagt, dass Gott in den kommenden Zeitaltern, also in den Ewigkeiten der Ewigkeit, dass er uns da den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Also er zeigt uns da den überragenden Reichtum von ihm, der zum Beispiel sich in seine Gnade und Güte zeigt. Auf jeden Fall, in Jesus zeigt er diesen Reichtum. Und das dürfen wir für ewig dann anschauen, immer mehr verstehen, Gott darüber wieder loben. Da kommt wirklich noch große, große Gnade auf uns zu, die so herrlich ist, dass wir selber nur noch Herrlichkeit rufen können. Was wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können, weil wir so begrenzt sind. Aber es wird auf uns zukommen. Es wird besser, wie wir uns überhaupt vorstellen können. Diesen Blick auf Gottes Herrlichkeit und auf seine Bewahrung, wie er uns durchbringt, den brauchen wir immer wieder in den ganzen Wirren dieser Welt. Weil wenn wir den großen Tag Gottes vor Augen haben, wenn Christus wiederkommt, und uns für ewig zu ihm holt, dann können wir auch in unserem heutigen kleinen Tag den Verführungen besser widerstehen, nur diese Herrlichkeit Gottes vor Augen haben und seinen großen Tag, wenn er uns holt, dann können wir an unserem heutigen kleinen Tag besser den Verführungen widerstehen. Das Ganze vermag Gott also. Ja, wie er ganz viele Dinge vermag. Gott vermag nämlich alles. Ja, ich habe ein paar Dinge aufgelistet. In Römer 16, 25 heißt, dass er uns zu stärken vermag. In Epheser 3, 20, dass er mehr zu tun vermag, als wir überhaupt bitten. In Philipper 3, 21 heißt es, dass er sich alles zu unterwerfen vermag. In Hebräer 2, 18, dass er in Versuchungen zu helfen vermag. Hebräer 7, 25, dass er völlig zu retten vermag. Das und noch vieles mehr kann oder vermag Gott. Können wir uns da nicht sicher sein, dass er auch uns vermag durchzubringen in seine Herrlichkeit? Auf ewig zu ihm? Denn wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann darfst du genau diese Heilsgewissheit haben, dass er genau das zu tun vermag. Ich will euch einfach nur hierzu einige Bibelstellen vorlesen, was genau über diese Heilsgewissheit ausgesagt ist. Hört euch da mal Gottes Wort dazu an. Und will euch dann ja, damit auch darin sicher machen, wer zu Christus gehört, der ist wirklich sicher in ihm. Ich fange an in Johannes 6, Vers 37 bis 40. Sagte Herr Jesus, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wo ist unsere Sicherheit? Im Willen Jesu. Denn der Wille Jesu ist und der Wille des Vaters, niemanden zu verlieren. Niemanden zu verlieren auf dem Weg dorthin. Kapitel weiter in Johannes 10, Vers 27 bis 30 sagt er dann, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Niemand ist größer als Gott der Vater und Gott der Sohn und könnte uns rauben. Warum? Weil wir uns in seiner Hand befinden. Und diese Hand ist eine sichere Burg, aus der uns niemand rauben kann, sondern er bewahrt uns da drin. Und so heißt es dann auch im Römerbrief, in Kapitel 8, ab Vers 31, was sollen wir nun hierzu sagen? Was ist die Schlussfolgerung davon, von dem Ganzen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Jesus Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Etwa Bedrängnisse oder Angst oder Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden? Natürlich eine rhetorische Frage. Sagt, nein, niemals. Denn in all dem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat, überwinden wir. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In Jesus Christus ist Gottes Liebe. Und von dieser Liebe und somit von Jesus Christus kann uns niemand scheiden. Das geht nicht. Wer in ihm ist, den kann nichts Äußerliches, nichts Geistliches davon scheiden. Und deswegen heißt es dann auch im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 6, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. Ja, immer wieder, bis auf den Tag Jesu Christi. Und das ist der Tag, wenn er wiederkommt bei seiner Wiederkunft und Gericht hält über alle Menschen und dann jeder erkennen wird, was die Wahrheit ist und seine Kinder dann für ewig zu ihm nimmt und die anderen im Gericht auch verdammt. Aber da kann er uns bewahren, denn er hat es angefangen, heißt es hier. Nicht du. Nicht du hast angefangen, ihm nachzufolgen. Er hat es angefangen. Und Gott macht keine halben Sachen. Der fängt nicht was an und bringt es nicht zu Ende. So einer ist Gott gewiss nicht. Gott bringt es zu Ende. Und er bringt durch, wenn du... Die Frage ist, glaubst du das? Glaubst du das? Hast du diese Gewissheit des Heils in Jesus Christus? Dass du in ihm sicher bist, wenn du sein Kind bist. Weil Kinder Gottes niemals verloren gehen. Glaubst du das? Das Wort Gottes sagt es und ist vertrauenswürdig. Wenn das bei dir der Fall ist, du sein Kind bist und dann auch diese Gewissheit haben darfst, was soll jetzt unsere Reaktion sein? Dem alleinigen Gott, unserem Retter, durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Vers 25. Die Reaktion soll sein, dass Gott alle Ehre bekommt. Er soll dafür verherrlicht und angebetet werden. Das ist unsere angemessene Reaktion auf diese Wahrheit, dass er uns sicher durchbringt, auch durch alles Schwierige in dieser Welt. Ja, sei das persönliches Leid, sei das auch die ganzen Versuchungen und falschen Lehren, die es auch hier in dieser Welt gibt, wie es der Judasbrief vor allem beschreibt, egal was, er bringt durch. Und die Reaktion darauf ist, Gott zu verherrlichen, ihn zu loben. Weil nachdem der Judas jetzt in Vers 24 etwas von Gott vorgestellt hat, nämlich, dass er uns bewahrt, zeigt uns die logische Folge davon auf. Er ist anbetungswürdig, weil er das für uns tut. Aber zuerst stellte Judas noch ein paar weitere Facetten dieses herrlichen Gottes vor. Nämlich, er sagt, dass er der alleinige Gott ist. So fängt er hier in Vers 25 an. Er ist der alleinige Gott. Es gibt keine anderen Götter neben ihm. Gott ist der Alleinige und deswegen kann auch nur er bewahren. Alles andere sind Holzwege. Nichts trägt durch. Egal, was wir zum Gott erheben, ob wir uns selber zum Gott erheben und alles meinen, selber bestimmen zu können, das trägt nicht durch. Auch wir werden schwach und krank und alt und gebrechlich. Und sowieso, das letzte Hemd hat keine Taschen, da nehmen auch wir nichts mit. Auch das ist ein Holzweg. Irgendwas anderes in dieser Welt, irgendwelche andere Gedanken, wie oft sind die schon überholt worden? Alles ist vergänglich, sind alles Holzwege. Gott allein ist der alleinige Gott. Hier im Judasbrief sind auch ein paar Holzwege beschrieben worden. Ja, haben wir in Vers 5 gesehen. Der Weg, den das Volk Israel damals gegangen ist, war ein Holzweg. Warum? Weil sie Gott nicht geglaubt haben und ihm nicht vertraut haben, dass er sie durchbringt. Was ist mit denen passiert? Hier heißt es, sie sind vertilgt worden. In Vers 6 werden die Engel beschrieben, die über ihren Herrschaftsbereich rausgingen. Was ist mit ihnen passiert worden? Gericht. Vers 7, was ist mit Sodom und Gomorra passiert, die in Sünde lebten? Das ewige Feuer wartet auf sie. Damals schon Feuer und vor allem das ewige. Vers 11, was ist mit den Irrlehrern passiert, die auf den Wegen Kains gegangen sind? Sie sind umgekommen. Das sind alles falsche Wege. Er allein ist Gott. Und deswegen vertraue auch ihm allein und nicht irgendwelchen anderen Wegen. Er ist der alleinige Gott. Und was heißt da noch weiter? Gott ist nicht nur der alleinige Gott, sondern auch unser Retter durch Jesus Christus. Er hat doch schon alles getan zu unserer Rettung durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ist schon alles getan. Am Kreuz, da hat er schon meine Schuld auf sich genommen. Hat dafür bezahlt mit seinem Leben. Das, was ich sonst bezahlen müsste mit meinem Leben für meine Schuld, hat er schon bezahlt, damals am Kreuz, an meiner Stelle. Deswegen bin ich ja schon völlig gerettet und die Schuld, die kann mich nicht mehr plagen oder von Gott wegbringen, weil sie für immer bezahlt ist. Er ist unser Retter durch Jesus Christus. Und deswegen heißt es dann weiter, gehört ihm Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht. Schon immer, jetzt und auch für immer. Ewig zurück, jetzt in der Gegenwart und in alle Ewigkeit. Ja, wenn wir uns diese Wörter hier anschauen, was Gott deswegen, ja, wie er alle Ehre bekommen soll, heißt es hier, er soll Herrlichkeit bekommen. Ja, Herrlichkeit, das ist Gottes Schönheit, sein Wesen, weil es einfach herrlich ist und zum Staunen und zur Anbetung führt. Das ist Gottes Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit, das soll er bekommen. Dann soll er Majestät bekommen. Ja, das beschreibt ihn als den König, wie er würdig angebetet werden soll. Und dann soll er Gewalt und Macht bekommen. Er meint jetzt nicht eine negative Gewalt, dass irgendwo eine Gewalttat oder so gemacht wird, sondern diese Macht, diese Kraft, diese Vollmacht, die er hat. Dass er alles Recht hat, alles tun zu dürfen und auch die Fähigkeit, das auszuführen. Das ist seine Vollmacht, seine Allmacht. Er hat das Recht, alles zu tun und auch die Macht, es auszuführen. Weil er der alleinige Gott ist und so herrlich uns bewahrt, deshalb gehört ihm auch alles. Ja, das gehört ihm schon jetzt, aber es soll auch noch immer mehr hier auf Erden bewusst sein. Ja, Gott gehören ja die Dinge alle schon. Er ist herrlich. Wir können Gott nicht herrlicher machen, indem wir ihn anbeten. Dadurch wird Gott nicht herrlicher, weil er ist schon alles. Ja? Gott hat schon die Vollmacht, Gott hat schon die Allmacht. Gott ist allmächtig, heißt es immer wieder in der Bibel. Wenn wir jetzt sagen, okay, Gott soll noch mehr Macht haben, das geht gar nicht. Das ist auch nicht damit gemeint. Ja, Gott hat diese Dinge alle schon. Aber, und somit können wir die nicht vermehren oder sowas, aber wir können sie bekannt machen unter den Menschen, sodass Gott auch damit verherrlicht wird. Der Jonathan Edwards hat das Ganze mal so beschrieben: Gottes Herrlichkeit, die ist für uns Menschen manchmal wie so ein weit entfernter Stern. Ja, da ist ja gerade irgend so einer unterwegs, irgend so einer mit verschiedenen Zahlen, die man sich nicht merken kann. Ja, der ja wohl nur alle, was weiß ich, wie viele tausend Jahre vorbeikommen soll. Den kann man schwer sehen. Ich weiß nicht, ob man überhaupt mit dem Auge so sehen kann. Man braucht ein Fernglas. Viel besser noch, man braucht ein Teleskop. Und dann kann man das gut sehen. Ja, dieser weit entfernte Stern, so ist manchmal Gottes Herrlichkeit, die ist da. Dieser Stern, der ist sicherlich schön, der soll ja richtig mit einem Schweif sein und so ein bisschen grün, das ist richtig bestimmt ein schöner Stern. Aber wir können den nicht sehen. Und so ist doch manchmal auch mit Gottes Herrlichkeit. Oder viele Menschen können sie auch nicht sehen, obwohl sie da ist. Man sieht es nicht mit bloßem Auge, aber wir brauchen ein Fernrohr, wir brauchen ein Teleskop. Und deswegen gib den Menschen dieses Fernrohr in die Hand, dass sie das sehen. Ja, indem du ihnen diesen herrlichen Gott in Christus vor Augen malst, sodass sie auch diese Herrlichkeit erkennen können und Gott somit Herrlichkeit und Majestät und Gewalt und Macht bekommt. Weil wir es beschreiben, weil wir uns darüber freuen, weil wir es besingen, weil wir ihn anbeten dafür. Wie auch immer, weil wir dadurch verändert werden. So bekommt Gott das, was ihm zusteht, was er sowieso schon hat. Bekommt es und wird dadurch geehrt. Und somit wird seine Ehre in dieser Welt immer größer, weil sie bekannt wird. Darum wird es auch mal in aller Ewigkeit gehen. Daraus besteht letztlich das ewige Leben, denn in der Ewigkeit dreht sich's um Gott. Ja, wer das ewige Leben haben will, aber ohne Gott, das geht nicht. Gott ist das ewige Leben. Er ist das Beste, was es überhaupt gibt. Und wir dürfen hier schon anfangen, ihn zu verherrlichen. Und deswegen, Soli Deo Gloria, jetzt und in alle Ewigkeit, Gott sei die Ehre. In Offenbarung 4, Vers 9 bis 11 heißt es, in der Vision mit Bildersprache, vom Thron Gottes. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Wenn wir jetzt zum Schluss den Judasbrief für uns zusammenfassen, dann haben wir gesehen, dass Gott uns warnt in seinem Wort vor falschen Lehren und vor falschen Lehrern. Und zwar, indem er uns zuerst in Vers 5 bis 7 ihr Schicksal aufzeigt, dann in Vers 8 bis 11 ihr Verhalten und in Vers 12 bis 16 auch ihr Wesen aufzeigt. Als seine Geliebten will er uns aber so beschützen, indem er uns das Ganze zeigt und davor warnt. Die Irrlehrer, die werden von ihm unter Finsternis aufbewahrt, heißt in Vers 13. Aber was macht er mit seinen Kindern? Auch die bewahrt er, aber für seine Herrlichkeit auf. Nicht unter Finsternis, sondern im ewigen herrlichen Licht. Und dafür soll Gott gerühmt werden, weil er bewahrt. Und er soll alle Ehre bekommen in unserem Denken, in unserem Handeln, in unserem Reden, in unserem ganzen Sein. Nicht nur heute, auch morgen. Gibst du ihm diese Ehre? Ihm allein? Zeigt sich das Herrsein Gottes in deinem Leben ganz praktisch? Nicht wie bei den Irrlehrern, die ihn nicht anbeten wollen, die vielleicht von ihm reden, aber sich das nicht im Leben zeigt? Zeigt sich es bei dir? Wenn nicht, dann komm zu diesem herrlichen Jesus Christus. Kehr zu ihm um, glaub ihm. Und er wird dich für immer retten. Und wenn es so ist, dass genau das dein Wunsch ist und schon lange auch Realität, dann leb zu seiner Ehre. Weil dafür hat Gott dich gemacht, dass du zu seiner Ehre lebst und dir wird es nie besser gehen, weil du nach deiner Bestimmung lebst. Wenn wir nachher auch gemeinsam das Vaterunser beten, dann beten wir genau dafür. Ja, wir beten um Gottes Verherrlichung. Das heißt, geheiligt werde dein Name, nicht unser, dein Name. Und wir beten um unsere Bewahrung. Rette uns vor dem Bösen. Beten wir nachher gemeinsam. Jetzt können wir gemeinsam in einem Lied beten. Soli Deo Gloria. Allein Gott die Ehre. Amen.